Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Durchblick behalten also. Ein Bereich, in dem das ziemlich schwierig ist, das ist der Immobilienmarkt mit seinen verschachtelten Eigentumskonstruktionen. Wie man hinter Fonds und Firmenhüllen tatsächlich den Menschen ermittelt, der ein Haus oder eine Immobilie besitzt und warum das nötig und wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Christoph Trautvetter. Der arbeitet als externer Projektleiter mit bei Wem gehört die Stadt, einem Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Als ich mich so ein bisschen eingearbeitet habe, habe ich mich manchmal wie so in so einem Krimi gefühlt bei diesen Geschichten. Das ist ja Wahnsinn, wie da verschleiert wird, wem die Stadt oder viele Gebäude so wirklich gehören. Würden Sie sich so als so eine Art Detektiv bezeichnen?
Manchmal fühlt sich das in der Arbeit tatsächlich so an, aber es gibt ein paar wesentliche Unterschiede. Zum einen sind meine Kundinnen nicht die betrogene Ehefrau oder der betrogene Ehemann, sondern eher Mieter, die sich um ihr Zuhause Sorgen machen. Zum anderen ist die detektivische Arbeit tatsächlich eher selten. Meistens gehe ich einfach in öffentlich verfügbare Register und trage öffentlich verfügbare Informationen für die Mieterinnen zusammen. Und zum Dritten ist es zum einen kostenlos für die Mieter, ja, nicht wie der Detektiv, der sehr, sehr teuer ist. Und zum anderen ist das Ziel nicht nur den Fall zu lösen, sondern das Ziel ist vor allen Dingen eben die Frage zu beantworten, die wir uns in dem Projekt gestellt haben, wem gehört die Stadt, und diese vielen Einzelfälle am Ende auch zusammenzuführen zu einem Gesamtbild und eben eine Antwort dazu formulieren.
Um Ihre Arbeit mal so ein bisschen zu vermitteln, ist vielleicht ein Beispiel ganz hilfreich. Da ging es um einen Buchladen in Berlin-Kreuzberg. Der Fall ging ja dann auch durch die Zeitung. Kisch & Co. in guter Lage eigentlich. Der Hausbesitzer hat da in den letzten Jahren mehrfach gewechselt und die aktuellen Hausbesitzer, die wollen nun, dass der Buchladen aus dieser Immobilie auszieht. Aber wer dieser Eigentümer überhaupt ist, das haben erst sie herausgefunden. Das sind Erben des schwedischen Tetrapack-Erfinders. Wie gehen Sie denn in so einem Fall vor? Wie sind Sie da vorgegangen, um das rauszufinden? Weil es stand ja nirgendwo, oder?
Also der erste Schritt, um rauszufinden, wem ein Haus gehört, ist erstmal direkten Eigentümer rauszufinden. Der steht in Deutschland im Grundbuch. Und ins Grundbuch darf aber nicht einfach jeder reingucken. Das ist nicht öffentlich zugänglich, sondern da muss man ein berechtigtes Interesse nachweisen. Und deswegen sind wir für den ersten Schritt sehr oft auf die Mieter angewiesen, die uns sagen, wer in ihrem Mietvertrag drin steht oder die tatsächlich ins Grundbuch gehen. Und als Mieter dürfen sie tatsächlich auch fragen und gucken, wer da im Grundbuch steht. Im Grundbuch steht meistens eben nur eine Firma drin, die als Firmenhülle gegründet wurde, um dieses Haus zu besitzen oder dieses Haus zu kaufen und das Haus dann möglichst leicht auch weiter verschieben zu können. Und da geht dann meine Arbeit los. Ich gucke dann, wem diese Firma gehört. Und dafür gehe ich erstmal als allererstes ins deutsche Handelsregister, meistens, wenn es eine deutsche Firma ist. Und da kann man am Computer auf die Eigentümer von deutschen Firmen zugreifen. Und dann geht es von da ganz oft auch noch in langen Ketten bis zum finalen Eigentümer, der dann irgendwo im Ausland oder auch in Deutschland hinter komplexen Firmenstrukturen sich versteckt.
Was ich nicht so ganz verstehe, wir leben ja im Kapitalismus. Es ist erlaubt, etwas zu besitzen, auch Häuser zu besitzen. Warum diese Geheimniskrämerei?
Das ist eine sehr gute Frage. In Holland hat die Regierung eine Liste mit den 300 größten Immobilieneigentümern aus Holland veröffentlicht. In Dänemark sind die Register alle online kostenlos für alle Leute aus der Welt vom Anfang bis zum Ende öffentlich. In Großbritannien ist das so und selbst in Luxemburg. In Deutschland ist das etwas anders und mir hat mein Abgeordneter von einer eher konservativen Partei gesagt, Deutschland ist nicht mit Transparenz groß geworden. Ja, wir haben in Deutschland die sogenannte Deutschland AG, also von wenigen Unternehmern, die untereinander im Klüngel sich das Land aufteilen. Sehr wenige besitzen sehr viel und haben deswegen auch, zumindest mein Verständnis, einen Grund, das zu verbergen.
Und dann kommen Sie ins Spiel und decken das Ganze auf. Wie haben Sie denn so am Ende herausgefunden, dass die neuen Besitzer dieses Buchladens da in der Oranienstraße die Rausing-Erben sein müssen?
Im Grundbuch in Deutschland steht tatsächlich in dem Fall nicht eine deutsche Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft aus Luxemburg, was im ersten Schritt einmal die Arbeit erleichtert, weil in Luxemburg kann man kostenlos und online auf die Eigentümer zugreifen. Allerdings ist in diesem Fall die Luxemburger Gesellschaft ein ganz besonderes Vehikel. Das ist eine besondere Kommanditgesellschaft in Luxemburg, wo eben im Register der Eigentümer nicht vermerkt ist. Und für diese Gesellschaft gibt es seit letztem Herbst ein zusätzliches Register in der ganzen EU. Luxemburg hat es wieder als einer der ersten Länder und auch öffentlich und kostenlos eingeführt, Deutschland nicht. Das heißt, auch da kann man wieder auf diese neue, spezielle Kommanditgesellschaft zugreifen und gucken, wer ist denn jetzt der finale Eigentümer. da steht meistens nichts drin, weil die Investmentfonds ganz, ganz viele Eigentümer haben und man in diesem Register höchstens 4 Eigentümer eintragen muss. Aber im Fall von Kisch & Co. gehört eben dieser Investmentfonds, der hier in Berlin Immobilien kauft, wenigen. Und deswegen steht in diesem Register auch Namen tatsächlich drin von Personen. Und das sind 3 Anwälte in dem Fall aus Liechtenstein. Und da habe ich mir gedacht, das ist komisch. Ja, 3 Anwälte aus Liechtenstein besitzen Immobilien, das ist nicht typisch. Und habe nachgeguckt, was deren Beruf ist. Und die sind Vermögensverwalter. Ja? Die haben ein großes Family Office in Liechtenstein. Und dann habe ich gesagt, dann gucke ich mir diese 3 Anwälte mal ein bisschen genauer an. Wann kommen die 3 denn auch in der Konstellation zu dritt vor? Und das ist immer nur dann, wenn sie für die Rausing-Familie arbeiten. Ja, jeder einzelne Anwalt hat hunderte Firmen, aber die 3 zusammen eben eigentlich nur für die Rausings. Und deswegen liegt der Schluss sehr nah. Man kann es nicht belegen mit Ausdrücken. Und da bin ich dann auch nicht Detektiv, dass ich diesen 3 Anwälten hinterher spioniere und gucke, ob sie sich mit den Rausings treffen. Sondern das ist die Beweislage. Es sieht ganz danach aus. Und dann schreiben wir dann Zeitungsartikel drüber und versuchen, die Eigentümer öffentlich auch aufzurufen, zu kontaktieren und zu einer Stellungnahme zu bewegen. Aber da hört dann auch meine Arbeit meistens auf.
Warum ist denn das so wichtig herauszufinden, wer da am Ende der Kette steht, wer der eigentliche Eigentümer ist?
Ich vergleiche das gerne mit dem H&M-T-Shirt. Ja, wenn Sie hier in Deutschland ein schönes, billiges T-Shirt sehen, dann denken Sie erstmal, super, das kaufe ich. Weil Sie nicht wissen, wer das am Ende produziert hat. Die Arbeiter, die da schlecht bezahlt in Bangladesch diese T-Shirts zusammennähen, machen das in ihrem Auftrag, ohne dass sie das wissen. Na, und so ähnlich ist es auch bei den Investmentfonds. Es gibt Investmentmanager, die nehmen das Geld von den wohlhabenden Leuten, die im Fall der Rausings eigentlich viel Geld geerbt haben und versuchen jetzt mit diesem Geld Gutes zu tun. Und in deren Namen passiert dann hier in Berlin was, was sie gar nicht sehen. Und deswegen ist es oft eben wichtig, die Mieter, die quasi an den Folgen des Investments leiden, mit den Eigentümern zusammenzubringen und diese Anonymität und diese Kette zu durchbrechen. Genauso wie es eben manchmal schön wäre, den T-Shirt-Käufer daran zu erinnern, was da eigentlich passieren muss, dass er so ein billiges T-Shirt in der Hand halten kann und auch jeden Monat auswechseln kann.
Und wenn jetzt da diese eigentlichen Erben ja ermittelt wurden, was ist dann passiert, um Kisch & Co. eventuell zu retten? Weil da ging es ja auch um Mietsteigerungen bzw. dann Kündigungen, die da im Raume stand.
Wir haben mit den Eigentümern von Kisch & Co. versucht, über verschiedene Kanäle an die Eigentümer oder an die vermutlichen Eigentümer ranzutreten und haben es jetzt sogar auch geschafft, tatsächlich einen Kontakt herzustellen. Die Verhandlungen sind noch im Laufen, aber es gibt zumindest erste Rückmeldungen, dass sie sagen, oh, wir wussten nicht, was da passiert und wir finden das nicht gut. Und durch diesen direkten Kontakt ein bisschen Hoffnung, dass sich der Eigentümer das nochmal anders überlegt.
Sie haben ja jetzt relativ viel Durchblick. Was würden Sie denn sagen, was könnte man ändern, um grundsätzlich an dieser Situation ja, was zu verbessern?
Die wichtigste Bedingung für einen funktionierenden Markt und auch für eine funktionierende Demokratie ist, dass wir Informationen haben und darüber sprechen können. Und dafür brauchen wir eben ein Grundbuch, was besser zugänglich ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das muss nicht für alle offen sein, aber zumindest muss die Stadt und die Stadtverwaltung wissen, wem die Häuser hier gehören, damit sie einen Überblick darüber haben, was in der Stadt passiert.
Vielen Dank, Christoph Trautvetter, externer Projektleiter bei Wem gehört die Stadt?